Ja, natürlich habe ich Zeit. Für euch habe ich immer Zeit. Ich habe viel Zeit. Ich habe ganz viel Zeit. Nein, nein, keine Angst. Ich werde mich an eure Zeiten hier halten. Ja, ich freue mich aber wieder bei euch zu sein, euch wieder zu sehen. Wie gesagt, gestern Abend schon den einen oder anderen, den haben wir ja uns schon begrüßt, umarmt, geküsst. Ne, so macht ihr das. Ich habe jetzt nicht mitgemacht, aber ich sehe das so. Ich war vor 2 Wochen in Russland, da ist das Standard. Also ich habe so viele Küsse bekommen, mein lieber Mann. Ja, aber es ist schön. Es zeigt so etwas von dieser Herzlichkeit, die ihr untereinander habt und die wir Deutsche ein bisschen nicht so. Wir können ein bisschen abgucken. Ne? Ja, ja, ist gut. Ich mache das, ja. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall heute mit euch, heute Morgen einfach hier zusammen zu sein und Gott groß zu machen und einfach zu wissen, er ist hier. Der Gott, der allmächtige Gott, der große, unglaublich große Gott, den dieses Universum nicht fassen kann, weil er viel größer ist. Der uns umgibt mit seiner Gegenwart, wie die Fische das Wasser, wie die Luft uns umgibt. Er ist da. Er ist hier und das Glücklichste, das ein Mensch erleben kann, ist, wenn wir die Gegenwart Gottes noch fühlen können, dass sie da ist. Und ich bin so begeistert über Gott, wenn ich hier nur heute gestanden habe und im Lobpreis diese Lieder gesungen habe. Unser Gott ist größer. Er ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Und er ist so gewaltig groß in seinem allem, was er hat, in seiner Weisheit, in seiner Kreativität. Ich denke nur, wir sehen einfach die Natur und sehen die Tiere und das alles. Aber wenn wir etwas selber hätten erschaffen müssen, ich weiß gar nicht, so viel Fantasie hat doch kein Mensch. Also so ein Vogel einfach, wie ist der entstanden? Wir wissen, wie der aussieht, aber er hat ihn geschaffen. Er hat die Ideen und Gedanken dazu gehabt. Und welche genialen Ideen und Gedanken hat er für ein jedes Leben von uns? Ist das nicht gewaltig, was wir für einen guten Gott haben und der uns sein Wort gegeben hat? Ein Wort, wie Giuseppe schon gesagt hat, ein Wort vom Himmel. Und auch ich will heute dieses Wort, ich will es mit uns teilen. Das Wort hat er uns gegeben. Er hat es uns anvertraut. Das sind nicht unsere Worte, die wir geschrieben haben, die Menschen geschrieben haben. Ja, Menschen haben sie aufgeschrieben, aber sie wurden inspiriert von seinem Geist. Er hat sie inspiriert. Und deswegen konnten Menschen, so wie Paulus, von dem ich heute lesen werde, das aufschreiben. Und ich sag euch, dieses Wort, es ist schon älter wie die aktuellen Bücher, die wir so lesen können. Es ist schon ja, mindestens 2000 Jahre alt. Ja? Aber jedes Wort, was da drin geschrieben steht, wisst ihr, Spurgeon hat das mal gesagt, ein Gramm Wort Gottes ist viel mehr wert als Tonnen von noch so guter Theologie. Ein Gramm ist es besser. Ja, deswegen ist das einfach auch das Beste und ich möchte uns da heute Morgen mit hineinnehmen in eine Bibelstelle aus dem Römerbrief. Und da lesen wir zunächst die ersten 5 Verse. Ja, aha, stehen schon dran. Ich glaube, ich habe eine andere Übersetzung, aber ja. Doch, ich kann die gut sehen. Okay, dann lese ich sie vor. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich bete noch zu Beginn mit uns.
Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dieses Wort, das du uns heute Morgen offenbaren willst, dass du uns geschenkt hast, dass wir es in unseren Händen halten, es küssen dürfen, es lieben dürfen und wissen, wie viel Kraft dieses Wort enthält, um unser Leben voranzubringen und zu stärken, uns in die Reife zu bringen, uns wachsen zu lassen. Danke, Jesus, für dieses Wort, dass es heute für uns wie so eine Quelle lebendigen Wassers wird und uns erfrischt für die kommenden Zeiten. Amen. Also hier in Römer Kapitel 5, ja, Römer. Denkt ihr an Italien direkt, oder? Ich auch. Ja, ja, ich war bei Giuseppe heute, habe ich da übernachtet. Da sah manches nach Rom aus. Fand ich jetzt so, aber ich weiß nicht, war nicht extra wahrscheinlich. Naja, ich meinte so mein Bad da oben, so mit den Fliesen, Mosaik und naja, sehr schön. Ja, also Römerbrief, den hat der Paulus geschrieben. Und der Paulus, der hatte so eine Absicht, der Gemeinde in Rom oder den Christen in Rom das Evangelium zu erklären. Und vor ein paar Monaten habe ich diesen Römerbrief, ich habe ihn mir einfach mal so vorgenommen und einfach den auf mich wirken lassen und auch über ihn gesprochen. Und hier in dem Römerbrief, in den wenigen Versen, die wir heute gelesen haben, die sind etwas über die anderen Kapitel, die vorher geschrieben wurden. Das baut so alles total logisch auf. Also der Paulus, für mich, war das wirklich so ein Genie. Also der erklärt ganz logisch, warum wir glauben sollten. Ja? Und hier in diesen Versen, das werdet ihr gleich auch sehen, aber in den Versen vorher, in den Kapiteln vorher, will Paulus eine Sache sagen, dass die gesamte Menschheit verloren ist. Und dass keiner Gott gefällt. Keiner. Römer 3, Vers 23. Es gibt keinen, der ihm gefällt oder seine Gunst oder seine Herrlichkeit überhaupt erlangt. Also es gibt keinen. Und dann sagt aber Römer Kapitel 3, Paulus schreibt dort, aber Gottes heiliger Charakter, er liebt die Menschen so sehr, dass er eine Rettung geschaffen hat für uns Menschen. Und er sagt, Rettung ist möglich. Die Menschheit muss nicht verloren gehen. Gott hat einen Ausweg geschaffen. Rettung ist möglich. Und der diese Rettung annimmt, wird ein Kind Gottes. Und das nicht, weil wir so toll sind und so schön aussehen und so gut mit anderen umgehen. Nein, sondern nur aus einem einzigen Grund, weil er seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, weil er die Welt so sehr geliebt hat, seinen Sohn hingeschickt hat und der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Das sagt Paulus. Und nun sagt er hier in dem Vers 1, und so sind wir durch den Glauben an das, was er am Kreuz getan hat. Derjenige, der gesagt, in seinem Herzen sagt, ich glaube, dass das Gott für mich getan hat. Also den Glauben in sich trägt. Also Glauben, manchmal muss man so Begriffe, glaube ich, nochmal neu erklären. So wie den Begriff Glauben. Ich weiß nicht, so in der Umgangssprache in unserem Land, ich weiß nicht, wie es in Italien ist, aber wenn du sagst, ich glaube, die Bühne ist ein Meter über dem Boden, hier über dem Fundament, Bodenplatte, dann würde in Deutschland, wenn ich das einem bei mir auf meiner früheren Arbeit sagen würde, wo ich in der Schlosserei gearbeitet habe, der würde sagen, in der Kirche kannst du glauben, hier musst du wissen. Kennt ihr das? Ja, seid ihr auch so, kennt ihr auch solche Deutsche? Alles klar, okay, ich bin nicht allein, ja. Kennt ihr so Sprüche auch, ne? So richtig gemein, ne, eigentlich, ne? Okay, alles klar. Also auf jeden Fall, das, was die Bibel, wenn sie über Glauben, wenn Paulus hier über Glauben schreibt, dann ist das nicht so, hier kannst du glauben, da weißt du nicht so ganz genau, ist es so. Nein, wenn Paulus über Glauben schreibt, dann ist Paulus von dem total überzeugt. Also er ist von dem überzeugt, dass derjenige, der zu Gott kommt, der zu Jesus kommt, daran glaubt, dass er aus unserer Sicht heute gesehen, vor 2000 Jahren auf dieser Welt gelebt hat, auf dieser Erde umherging und nur Gutes getan hat, Menschen geheilt hat, die Menschen so sehr geliebt hat, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Man muss sich das mal vorstellen. Der wusste ganz genau, was in jedem Herz von den Menschen ist, mit denen der in Kontakt war. Und trotzdem liebt er die. Und trotzdem heilt er ihre Gebrechen. Nimmt sich Zeit mit ihnen und zeigt ihnen die Liebe Gottes. Ja, und dieser Jesus, obwohl er nur Gutes getan hat, wird unschuldig verurteilt und ans Kreuz genagelt. Und wenn wir heute dastehen und sagen, Jesus, dass du das getan hast, das glaube ich, dann sagst du, ich bin überzeugt, ich weiß es. Ich bin 100% überzeugt, dass du das für mich getan hast vor 2000 Jahren. Das ist ein Wissen von einem Wissen von einem Wissen. Also du zweifelst keine Sekunde daran. Das ist 100% so absolut genau auf dem Mikromillimeter genau gemessen. Also das stimmt und das sagt Paulus, wenn er über Glauben redet, ist er überzeugt davon. Und dann durch diesen Glauben, sagt er hier in dem Vers 1, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Wir haben gestern schon ein bisschen drüber gesprochen und dieser Friede, der ist Gottes Erklärung an uns Menschen, dass wir Frieden mit ihm haben, dass wir versöhnt wurden mit ihm, die wir vorher mit ihm nicht zusammen waren, die Menschen, die mit Gott nicht zusammen sind, das sagt der Römerbrief zum Beispiel Kapitel 8, wenn wir zu Christus gekommen sind, dann haben wir etwas nicht mehr und das ist die Verdammnis. Dieses Gefühl, dass wir verloren sind, das hat der Mensch, der Christus nicht hat. Dieses Gefühl hat er. Das ist so ein bisschen wie die Kriegserklärung von Gott an die Menschheit. Wenn ihr nicht zu mir kommt, wenn ihr den Frieden nicht habt, dann habt ihr die Verdammnis. Und sobald du zu mir kommst, nehme ich dir das weg und ich schenke dir meinen Frieden. Und er sagt, dadurch, dass wir zu diesem Kreuz gekommen sind und Jesus um Vergebung unserer Schuld gebeten haben, passiert Folgendes, du hast Frieden mit Gott. Er gibt dir dieses riesige Angebot, dass er das so deutlich gemacht hat, als er an diesem Kreuz gestorben ist, da gab es diesen Zugang, der versperrt wurde vom Allerheiligsten zum Allerheiligsten im Tempel. Also man konnte gar nicht direkt in die Gegenwart Gottes kommen. Und bei Karfreitag, an dem Tag, wo Jesus gestorben ist, ist in diesem Tempel der direkte Zugang zu Gott ist dieser dicke Teppich. Man schätzt so, dass der 15 bis 20 Zentimeter dick war. Aus vielen Stoffen und aus vielen Leder und wie heißt diese Haut, Pelze, nee, wie heißen die, von Dachsfellen und so weiter. Ja, Fellen. Alles zusammengenäht. Das Ding war 15 Meter hoch, 10 Meter breit. Von oben nach unten ist es durchgerissen. Der Zugang war frei. Der Zugang zu Gott ist frei. Wir haben Zugang zu Gott. Und das ist etwas sehr Entscheidendes, dass wir zu Gott kommen können. Man muss sich vorstellen, wir singen über diesen gewaltig großen Gott. Über diesen Gott, der im Himmel sitzt und thront. Und wir haben nun Zugang zu seinem Thronsaal. Zum Thronsaal des Königs, zu dem Schöpfer des Universums. Wir haben Zugang. Und selbst wenn du deine Nase so läuft und so schnoddrig aussiehst, egal wie du aussiehst, als sein Kind, darfst du jederzeit zu ihm kommen. Egal wie du bist. Weil wir einen Befürworter haben, der diesen Zugang freigemacht hat, nämlich Jesus. Er hat diesen Zugang freigemacht. Und darüber spricht er hier auch. Und diesen Frieden, den haben wir. Der nimmt uns völlig ein. Wir sind davon überzeugt, dass wir diesen Frieden mit Gott haben. Es gibt noch einen anderen Frieden, von dem der Philipperbrief schreibt, wo Paulus dann auch schreibt in Philipper 4, 6 bis 7, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Also hier spricht er nochmal von einem Frieden, der nicht immer uns umgibt, sondern von einem Frieden, der manchmal auch ganz schnell weg sein kann. Wie zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel. Gestern sind wir mit Giuseppe gefahren und der hat so mein Auto angeguckt und gesagt, ja, hast du ein Auto Golf, ne? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, da ist vor ein paar Tagen so eine gelbe Lampe angegangen. Das ist so Motorblockleuchter, heißt sie, ne? Ist nicht gut. Ist nicht gut, wenn die angeht, sage ich euch. Man sollte man nicht weit fahren. Bin ich in die Werkstatt gefahren, der hat das weggemacht. Und dann hat er zu mir gesagt, das war so eine freie Werkstatt, ja, wenn das irgendwie, ich habe da noch so einen Gastank eingebaut, wenn das was an Gas ist, dann musst du zu VW fahren und das wird richtig teuer. Ich habe das nur gehört, bei mir schon so Zehntausende, weißt du so. Ich denke so, ei, Jammerwelt, habe ich gedacht. Und bin ich im Auto gesessen und mein Friede war weg. Da denkst du, wo ist der hin? So schnell kann das gehen. Und deswegen sagt hier Paulus, macht euch um nichts Sorgen eigentlich. Werft die Sorgen auf ihn. Und wie? Mit Bitten und Flehen. Aber das ist so, diesen Frieden, den ich eigentlich habe, wieso kann der so schnell verschwinden, denkt man sich. Ne? Aber Paulus sagt, mit Bitten und Flehen, voll Dankbarkeit, komm zu Gott, bring das Anliegen vor ihn. Und dann habe ich das auch gemacht. Ich bin dann gefahren und habe einfach gesagt, Gott, Lobpreismusik an, ne? Unterstütz mich so dabei bei meinem Gebet, dann nochmal so, fühlt man sich nochmal besser. Ne? Ja, machst du auch, habe ich gestern auch gehört. Und dann einfach so Lobpreismusik an und dann denkst du so, okay, und Gott, ich bring dir das Ding jetzt, egal was es kosten wird, egal was es ist. Du hast mir das Auto eigentlich geschenkt. Ja, es war tatsächlich so. Und du hast es mir geschenkt und du wirst auch dafür sorgen, dass es mich noch weiter nach Oberhausen in die Epo Church fahren kann. Du wirst dafür sorgen. Und abends im Bett habe ich gelegen und der Friede war wieder da. Und das sagt er ja hier. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und dann hatte ich ihn wieder da. Deswegen können wir abends, wenn wir unsere Anliegen vor ihm bringen, wieder diesen Frieden haben. Aber den Friedenszustand, nenne ich ihn mal so, den haben wir sowieso als Kinder, die wir zu Gott schon gekommen sind. Der ist da, den kann dir keiner nehmen, auch wenn du den nicht fühlst. Also ist nochmal dieser eine, der kann so, zick, ist er weg. Ne? Aber wie gesagt, wir können wieder zu Gott kommen, ihm das bringen. Und auch wissen, manchmal fühlt man sich ja so wie so ein Zwerg. Ne? Und das Problem wird immer größer. Und umso näher man kommt und denkt, wow, das ist größer wie hier die Kirche. So groß ist das Problem, ne? Wenn man so nah dran geht. Ne? Aber das ist nicht so unbedingt wie Gott das Problem sieht. Ich meine, wenn der von oben guckt, alleine wenn ich jetzt nach Russland da geflogen bin, da hebst du so ab und dann guckst du runter, oh, Oberhausen ganz klein, ne? So, ja, so. Aber wenn du dann unten bist und dann immer näher gehst und dann dein Autoproblem wird immer größer, das ist so manchmal, wie unsere Sicht ist, aber die sollte nicht so sein. Unsere Sicht sollte die sein, wir sind mit Christus verbunden. Und durch ihn ist die Lösung da. Durch ihn werden wir den Zugang zu der Weisheit haben, die wir brauchen. Durch ihn haben wir alles, was wir brauchen, ist in ihm vorhanden. Wir können mit jedem Problem zu ihm kommen und wissen, wenn wir es ihm abgeben, der wird schon eine Lösung finden, auch wenn wir sie nicht sehen und gar nicht verstehen, wie die überhaupt aussehen kann. Vers 2. Ja, ich muss Gas geben, okay. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Also den Zugang, da hatte ich eben schon drüber gesprochen, der Zugang zu Gott ist frei. Und auch hier wird jetzt die Hoffnung erwähnt, dass wir durch diesen Zugang zu Gott im Glauben zu dieser Gnade stehen und rühmen uns, und hier fängt er an, sich zu rühmen. Wessen rühmt er sich? Also rühmen, es gibt Übersetzungen, die schreiben, ich bin voller Freude und Stolz darauf. Auf was? Auf die Hoffnung, auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Paulus rühmt sich der Hoffnung. Er rühmt sich der Hoffnung. Und Hoffnung, nochmal um den Begriff zu klären, den wir verwenden, wir sagen ja, hoffen wir mal, dass das Wetter morgen... dass wir morgen keinen Regen haben, hoffen wir mal. Ne? Ist ja so, in Deutschland Selbst mit der Wetter-App von Sandra kann das passieren, dass trotzdem Regen da ist. Ne? Also, so, das ist Hoffen in unserem Sprachgebrauch. Im biblischen Sprachgebrauch ist es so, der Glaube, ich lese euch mal die Definition vor aus einem Kommentar, der Glaube schaut auf Gott und vertraut ihm im Hinblick auf alle Dinge. Also der Glaube, der ist davon überzeugt, was geschehen ist vor 2000 Jahren und er glaubt alles das, was Gott getan hat durch die Geschichte hindurch und bis heute. Er vertraut Gott in der Gegenwart und die Hoffnung, die schaut in die Zukunft und vertraut darauf, dass das geschehen wird, was Gott auch verheißen hat. Also die Hoffnung ist ganz genau ein totales Überzeugtsein, ein totales Wissen von dem, was geschehen wird. Ich sag euch, wo ich mein Leben Jesus anvertraut habe mit 16 Jahren, als ich das getan habe. Ich war in einer Situation, ich sag euch, ich habe unglaublich viel von dieser Verdammnis erlebt. Ich weiß nicht, warum das bei mir so extrem war, aber ich sag euch, wie das entstanden ist. Und zwar, ich habe so als Neunjähriger, mein Vater war Ältester in der Gemeinde und so, ich war auch immer artig eigentlich, ne? Und ab und zu natürlich nicht immer, ne? So, habe auch meine Schwester gehauen manchmal und so, ne? Und dann gab es aber eine Sache, ich habe so Freunde gehabt und die haben dann zu mir gesagt, pass auf, wir haben eine richtig gute Idee. Und die haben gesagt, da gibt es so einen Getränkemarkt und der hat so ein großes Außenlager gehabt. Und dann haben die gesagt, wir waren zu viert, zwei klettern rüber über den Zaun in den Getränkemarkt und wir nehmen die Leergutkisten, machen die auf, kippten Cola raus und Fanta und Sprite, dann schmeißen wir Kiste rüber über den Zaun und die anderen zwei, wir gehen dann zum Edeka, weil das war woanders. Wir geben die ab und ihr wisst ja, Pfand ist, kann man gut viel Süßigkeiten kaufen. Haben wir so gemacht. Haben wir einmal gemacht, haben wir ein paar Kisten weggebracht, haben wir nochmal gemacht und dann wurden wir erwischt. War irgendwie ein Mann hat das gesehen mit seinem Hund, ist der spazieren gegangen. Ich habe so einen Schreck bekommen, weil der gesagt hat, hey Jungs, was macht ihr da? Ich habe alles hingeschmissen, bin nach Hause gelaufen. Und ich habe meinen Freunden gesagt, ihr dürft nichts sagen, euren Eltern, nichts. Alle haben geschwiegen. Meine Eltern wissen bis heute noch nicht mal. Ne? Also alle haben dicht gehalten. Und dann, ein paar Jahre später, sitze ich mit 15 oder 16, sitze ich in einem Gottesdienst bei uns in der Gemeinde und da ist ein Prediger, Wilhelm Pals ist der, und der predigt von der Liebe Gottes. Und ich sitze dann im Gottesdienst und auf einmal ist diese Situation, was ich getan habe vor 6 Jahren, 7 Jahren, die wird auf einmal so riesig vor mir und ich habe auf einmal gewusst, dass diese Schuld mich von Gott trennt. Ich habe es gewusst, ich sage euch wie, das war wie eine Offenbarung. Ich wusste, wenn ich nicht zu Gott komme und ihm meine Schuld bekenne, ich werde verloren gehen. Ich werde in der Hölle landen. Das war mir so bewusst, dass ich eine Sache wusste. Ich weiß nicht, wie ich diese Schuld loswerden muss, aber ich muss sie loswerden. Ich muss sie heute loswerden. Und dann hat der Prediger gesagt, man konnte runter in den Keller, da